Ja, guten Morgen und herzlich willkommen in unserer Elimkirche. Wir haben die beiden Türen auf, weil unsere Lüftungsanlage noch defekt ist. Sie wird in der kommenden Woche repariert. Ja, herzlich willkommen zur neuen Predigtserie Mache einen Unterschied. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich Filme gucke, gucke ich am liebsten authentische Geschichtsverfilmungen. So historische Filme bei Netflix, kann man die ja alle schön sehen, was man da so im Überblick hat. Und dann stelle ich ganz oft fest, diese Filme haben immer eine Person oder auch eine Gruppe von Personen, die einen Unterschied gemacht haben in unserer Geschichte. In der Menschheitsgeschichte, in unserer deutschen Geschichte, in der europäischen Geschichte. Und das ist immer sehr interessant, das inspiriert mich. Ja, Helden inspirieren mich, dich sicherlich auch. Und man fühlt sich immer so damit eins. Jungs, jetzt habe ich kein Internet mehr hier. Was ist das? Ohne Internet verwenden. Ah, okay, ich bin wieder da. Okay, und heute geht es darum, mache einen Unterschied in dieser Predigtserie, da werden wir viermal drüber predigen. Ein bisschen herausfordernd, aber ich glaube, das wird uns gut tun. Herausfordernd, weil wir einmal Menschen sein sollen, die einen Unterschied machen. Und zum anderen herausfordernd, weil wir Menschen entdecken sollen, die einen Unterschied in unserem Leben gemacht haben. Weil das ist ja auch immer wieder wichtig, eben zu sagen, hey, du hast mich in einer so guten Art und Weise beeinflusst. Du hast einen Unterschied in meinem Leben gemacht. Und dafür möchte ich dir einfach mal Danke sagen. Wir steigen ein heute in die Geschichte, die weit vor unserer Zeit war. 700, 800 Jahre vor Christi Geburt. Wir befinden uns im Alten Testament und schauen uns an, was uns dort so inspirieren soll. Und ich lese mit uns Esra, Kapitel 5, Vers 1. Zu dieser Zeit traten die beiden Propheten Haggai und Zacharia, der Enkel von Iddo, auf. Im Auftrag des Gottes Israels sprachen sie den Juden in Juda und Jerusalem Mut zu. Da befinden wir uns schon in einer Zeit, wo die Israeliten wieder in Jerusalem waren. Aber was davor war, das war schon ziemlich, ziemlich krass. Wenn wir so 700, 800 Jahre vor Christi Geburt sind, da war das eigentlich so, wie wir es heute auch erleben. Da gibt es Länder, die sagen, du bist mir ganz egal, wie die Grenzen sind. Wenn ich dein Land einnehmen will, annektieren will, dann mache ich das einfach. In dieser Zeit leben wir wieder, ja? Also wir leben in der Zeit von damals eigentlich. Da stehen Länder auf, da stehen Politiker auf. Damals waren es Könige, Kaiser, Pharaonen. Und die haben gesagt, hey, wir sind stark, ihr seid schwächer. Und weil ihr schwächer seid, habt ihr eben das Pech, dass wir euer Land einnehmen werden. Das gehört jetzt uns. Und wir leben in einer Zeit, in einer Weltgeschichte, wo es üblich war, dass es Großreiche gab. Da gab es das Reich der Ägypter, der Pharaonen, der Assyrer und hier sind wir im Reich der Babylonier. Ein Großreich, nicht unbedingt zu vergleichen so mit Europa, vielleicht ein Drittel nur davon, wurde beherrscht von einer Person. Und diese eine Person hat gesagt, hey, ich will, dass mein Reich größer wird und so führte man Kriege und nahm einfach die Nachbarländer ein und sagte, das ist jetzt unser. Ja, und in der weiteren Geschichte stellte man dann halt eben Statuen auf von Kaisern und von Königen, damit jeder eben wusste, hey, okay, also jetzt sind wir nicht mehr das assyrische Weltreich, sondern wir gehören jetzt zu den Babyloniern. Ja, also wir gehören jetzt einfach dazu, wie man das heute auch so gerne möchte. Aber gut ist, dass heute die Weltgemeinschaft, ein Teil der Weltgemeinschaft sagt, hey, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht mehr, dass Großmächte einfach sagen, hey, das Nachbarland ist kleiner und schwächer, das passt eigentlich ganz gut zu uns. Die wirtschaftliche Infrastruktur, die können wir gut gebrauchen. Also, hey, das nehmen wir einfach ein, das Land. Wir befinden uns mittlerweile im 21. Jahrhundert, da macht man das nicht mehr so. Aber manche meinen, das muss man noch machen. Also in dieser Zeit befinden wir uns in einer Zeit, wo Israel noch zweigeteilt war. Das Land Israel, man sprach vom Nordreich und vom Südreich. Und das Nordreich war zu dieser Zeit, gerade um 722 vor Christi Geburt, ist es annektiert worden, platt gemacht worden, gehörte nicht mehr Israel, sondern gehörte dem assyrischen Weltreich, also den richtig großen Weltreich gehörte es. Eine Zeit lang später, um 586, wurde auch das Südreich von Israel auch übernommen. Also, können das gut nachvollziehen. Auf einmal sind wir nicht mehr hier die hier bestimmen, sondern andere Leute sind es. Das war das babylonische Weltreich. Die haben gesagt, hey, jetzt denken wir hier mal babylonisch, politisch ist es babylonisch, wirtschaftlich ist es babylonisch. Und die Leute, die jetzt meinen, hier in Israel oder in Jerusalem sogar sagen zu können, wie das hier laufen soll, die werden deportiert. So machte man das früher. Also wer meint, er hat was zu sagen, der wurde deportiert, ganz woanders hin, wo er was sagen konnte, aber es hatte keinen Einfluss mehr. In dieser Zeit schauen wir jetzt mal hinein. Sehr interessante Zeit. Also Israel gibt es nicht mehr. Das ist annektiert worden. Da herrschen andere drüber. Das, was wir jetzt lesen, ist eigentlich sehr interessant. In dieser Zeit traten die beiden Propheten Haggai und Zacharia auf, im Auftrag Gottes zu sprechen und den Juden Mut zu machen. Mega interessant. Was ist da jetzt passiert? Die stehen wieder in Jerusalem und sind dabei, den Tempel wieder aufzubauen. Also um diese Jahrhunderte vor Christus wechselte das eine Weltreich das andere Weltreich ab. Da war es nämlich da gekommen, dass das babylonische Weltreich, also wir können es immer uns so ungefähr so vorstellen, so vielleicht ein Zehntel, ein Drittel von Europa, so circa. Also schon ziemlich groß, natürlich weiter nach Kleinasien ausgerichtet, ziemlich groß. Und da übernahm auf einmal das persische Großreich die Macht. Und der König Kyros, gleich in seinem ersten Amtsjahr, es ist mega interessant, der sagte, hey, wisst ihr was, ihr Juden? Ich finde, ihr sollt den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. 1600 Kilometer von mir entfernt. Mega interessant, oder? Da steht auf einmal ein König auf, der nicht Jude ist, der das persische Großreich leitet und der kriegt auf einmal den Gedanken, hey, ihr Juden, ihr sollt alle wieder nach Jerusalem zurückgehen und dort euren Tempel aufbauen. Und übrigens, all das, was man euch weggenommen hat an Tempelgegenständen, die ihr braucht für den Tempel, die kriegt ihr alle wieder. Und wir geben euch noch Gold und Silber mit, damit ihr bauen könnt. Total Hammer, oder? 50.000 Juden haben sich damals auf den Weg gemacht, sind nach Jerusalem gepilgert und haben dort versucht, den Tempel wieder aufzubauen. Die Nachbarn haben ihnen Vieh mitgegeben, Gegenstände mitgegeben, Geld mitgegeben, denn es war quasi ein Edikt des Kaisers, der sagte, hey, und ihr unterstützt gefährlichste Juden, die jetzt zurückgehen sollen nach Jerusalem. Ja, da fragt man sich jetzt einmal, was ist denn da passiert? Das ist ein König, der ist nicht Jude. Und jetzt ist so mega interessant, dieser König Kyros, ich glaube fast, den hat man alte jüdische Schriften vorgelegt. Also das Teil des Alten Testaments vorgelegt, was man aufgeschrieben hat. Und wisst ihr, was da steht? 140 Jahre vorher, wir lesen ja hier auch von Propheten. Propheten sind ja die Menschen, die etwas im Auftrag Gottes aussprechen, was die Zukunft betrifft. Und 140 Jahre vorher hat Jesaja prophezeit, da hat noch gar keiner dran gedacht, hey, in Jerusalem wird der Tempel mal zerstört werden und es wird ein König aufstehen, den nennt er sogar namentlich, der heißt Kyros. Und der wird dafür sorgen, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Krass, oder? Und dann wird das in Jesaja Kapitel 44, 45 beschrieben. Das müsst ihr mal nachlesen. Jesaja sagt das detailgetreu. Er sagt, das ist ein König, der Gott nicht kennt. Aber Gott gebraucht diesen König, damit er genau das macht. Denn Gott hat vorher diesem König Siege geschenkt über verschiedene Kriege und hat somit ein Weltreich aufbauen können. Das Persische hat ja quasi das babylonische Weltreich abgelöst. Könnt ihr euch vorstellen, ja? Es wäre genauso, wenn jetzt der Russe Europa übernimmt. So ungefähr, ja? Und noch schlimmer. Also, und dieser König, der kannte Gott nicht, der hat aber Siege geführt und Siege errungen und hat ein neues Weltreich aufgebaut. Und man nimmt an, dass dieser König als im ersten Regierungsjahr, dass man diesem König Schriften hingelegt hat, wo sein Name erwähnt wird. Und dass er der König ist, der den Tempel wieder aufbauen soll. Und vorher hat Gott ihm geholfen, da zu sein, wo er heute ist. Interessant, oder? Ich finde, das ist mega inspirierend. Das macht einen Unterschied in dem Leben der Menschen. Und natürlich haben die Juden das gefeiert, ja? Sie haben das gefeiert. Das war revolutionär. Hey, wir dürfen wieder nach Hause gehen. Wir dürfen unser Land einnehmen. Wir dürfen es wieder bewirtschaften. Wir dürfen wieder unseren Tempel aufbauen. Das hatten sie vorher auch schon. Sie durften ihre Religion ausleben. Hey, stell dir das mal vor. Du bist deportiert. Du bist in einem ganz anderen Land. Und auf einmal heißt es, du darfst wieder nach Hause gehen. Du darfst wieder nach Hause gehen. Und auch dort, interessant, als sie noch nicht zu Hause waren, sondern immer noch dort gefangen waren, heißt es im Esra Kapitel 1, Vers 1, im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros ließ der Herr in Erfüllung gehen, was er durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hat. Jeremia ist ein anderer Prophet, der sprach genau in diese Zeit hinein, wo die Juden in Gefangenschaft waren, deportiert waren, im anderen Land waren, wo sie eigentlich kein Land mehr hatten. Und der Jeremia, der hat schon immer gesagt, Leute, ihr seid jetzt aus eurem Land deportiert worden, ihr seid woanders, ihr seid in Gefangenschaft, habt es recht gut in Babylonien, aber dennoch, es wird 70 Jahre dauern. Also die Bibel ist so interessant. 70 Jahre wird es dauern, weil neben ihm standen Propheten auf, die haben gesagt, nach 2-3 Jahren ist das Thema vergessen, seid ihr wieder zu Hause. Und Jeremia hat, darum steht der Jeremia, immer wieder gesagt, nee, es dauert 70 Jahre. Nun schreiben wir das Jahr 520. Die 50.000 Juden sind wieder in Jerusalem angelangt, mit dem Auftrag, mit dem klaren Auftrag, sie sind 538 schon rübergezogen, mit dem klaren Auftrag, hey, baut den Tempel wieder auf. 538 sind sie losgezogen, jetzt schreiben wir das Jahr 520. Jetzt tritt der Prophet Haggai auf, von dem wir gleich lesen werden und verstehen werden, der macht einen Unterschied. Und dieser Unterschied ist echt krass. Der stellt sich hin und bringt erstmal Klarheit in diese ganze Situation hinein. Im Auftrag des Herrn sollte Haggai verkünden, so spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Hey Leute, ihr seid 18 Jahre im Land, 18 Jahre seid ihr im Land und ihr seid mit dieser Vision und dem Auftrag gekommen, sogar von dem Perserkönig Kyros, den Tempel wieder aufzubauen. Und was habt ihr gemacht? Nichts. Und der Prophet Haggai, so war das früher, ne? Also da steht einer auf, der eine mächtige Stimme hat, der eine Botschaft von Gott hat und der sagt, hey Leute, hey, ihr habt hier nichts gemacht, was soll das? Und ihr sagt noch, hey, die Zeit ist noch gar nicht gekommen. Die Zeit ist noch gar nicht gekommen, hier irgendwas anzupacken und irgendetwas zu machen. Die Menschen hatten den Fokus so sehr auf sich gerichtet. Warum war das so? Sie hatten ihre eigenen Häuser gebaut und nicht nur einfach gebaut, sondern wohl sehr exklusiv gebaut. Der Prophet sagt, hey, ihr wohnt in getäfelten Häusern und kümmert euch um eure Häuser, um euer Wohl und der Tempel liegt noch immer brach in Schutt und Asche. Was ist denn los? Ihr kümmert euch nur um euch selbst. Und tatsächlich war das so, weil die ganzen Ernten, die sie einfahren wollten, um vernünftig zu leben, die wurden sehr, sehr schmal oder fielen sehr, sehr schmal aus. Ja? Anstatt, dass man 50 Säcke erntete, erntete man vielleicht nur 10 oder 15. Also es war also auch sehr, sehr schwierig. Sie hatten schwierige Erntejahre und es war sehr schwierig. Sie haben sich quasi auf sich selbst dann sehr fokussiert und haben gesagt, hey, du, die wirtschaftliche Lage ist so schwierig, so herausfordernd, wir können hier auf jeden Fall nicht noch den Tempel bauen, das geht nicht. Kennen wir das nicht so ein bisschen aus unserer Biografie? Wir haben alle Gründe dafür, gewisse Dinge nicht zu machen und nicht anzupacken. Schaffe Klarheit, mache einen Unterschied. Und wir brauchen dieses Momentum in unserem Leben, wo jemand kommt, der sagt, hey, es ist jetzt an der Zeit, nicht mehr nur auf deine Probleme, auf deine Sorgen zu schauen, sondern ist mal an der Zeit, klar zu werden und zu verstehen, Gott hat dich zu etwas ganz anderem berufen. Und so steht der Haggai da und sagt erstmal, hey, ihr lebt verkehrt. Ihr seid vor 18 Jahren ausgezogen mit einem ganz klaren Auftrag, mit Begeisterung, mit Vision, mit Hingaben. Habt gesagt, hey klar, wir bauen den Tempel auf. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Wo ist deine Vision? Wo ist dein Lebensauftrag? Wo sind die Dinge, von denen du weißt, die hätte ich schon längst anpacken sollen? Aber es ist einfach nicht die Zeit, das anzupacken. Es ist nicht die Zeit, etwas zu verändern. Ist es nicht die Zeit? Hey, das geht nicht. Du siehst doch meine Umstände, wie das bei mir aussieht. Und wir finden ganz schnell ganz viele Ausreden, um zu sagen, es ist einfach nicht die Zeit. Ich muss mich um mich selber kümmern. Und Gott spricht jetzt in das Leben der Israeliten, der Juden hinein, wie er auch heute Morgen in unser Leben hineinsprechen will und sagen, hey, es ist Zeit. Es ist Zeit, weil deine Umstände werden sich nur verändern, wenn du dich auf Gott wieder ausrichtest. Der zweite Punkt ist, mache einen Unterschied, weite deinen Fokus. Haggai tritt mit seiner zweiten Rede auf, die nur einen Monat nach der ersten Rede ist und irgendwie scheint diese erste Rede schon etwas bewirkt zu haben. Es ist so gut, wenn wir einen Haggai in unserem Leben haben, der einfach mal Klartext spricht. Hey, finde nicht immer Ausreden und sag nicht immer, es ist nicht die Zeit, ich kann nicht, ich schaffe das nicht. Und du kennst doch meine Biografie, du weißt doch, wie ich unterwegs bin. Nein, aber Haggai hat es irgendwie geschafft und sie sind in Bewegung gekommen. Und er sagt dann zu ihnen, doch von heute an sollt ihr den Blick nach vorne richten. Ihr sollt den Blick nach vorne richten. Und weiter heißt es dann, Vers 18, doch heute dürft ihr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Wir brauchen Persönlichkeiten in unserem Leben, die nicht nur für Klarheit sorgen, sondern die auch den Fokus weiten. Wir brauchen Persönlichkeiten in unserem Leben, die sagen, hey, es gibt mehr zu erreichen, als nur das eine, dass du dich um deine Probleme kümmerst, dass du dich um deine Anliegen kümmerst, sondern Gott hat dich gesetzt, etwas ganz anderes zu erreichen. Und heute ist der Zeitpunkt, dass du das erkennst und dass du aufstehst. Gibt es Persönlichkeiten in deinem Leben, die deinen Blick verändert haben, die dir einen neuen Fokus gegeben haben, die gesagt haben, hey, steh auf, da ist etwas in dir, hey, leb es, geh nach vorne, gestalte es. In meinem Leben gibt es diese Persönlichkeiten. Und wenn sie nicht spontan reinkamen, dann habe ich sie mir geholt. Und habe sie gefragt und habe gesagt, hey, ich brauche Beratung, ich brauche einen Tipp von dir. Ich will weiterkommen oder ich habe eine Gebetszeit gemacht. Also diese Persönlichkeiten sind so, so wichtig, dass wir sie in unserem Leben haben, die uns dabei helfen, weiterzukommen und zu entwickeln, zu wachsen, nach vorne zu gehen und das Leben zu verändern. Drittens heißt es, sie brauchen Ermutigung. Kapitel 1, Vers 13, da ließ der Herr ihnen durch seinen Boten Haggai sagen, ich bin bei euch, das spreche ich, der Herr. Und diese Botschaft, die begleitete Haggai natürlich immer, ja. Also Gott ist bei euch. Gott ist mit euch. Und geht los und marschiert, denn wir haben einen Gott, der mit euch ist. Packt es an. Gott ist mit euch, weil ihr das Fundament des Tempels schon gelegt habt. Gott ist mit euch, weil ihr darauf eingegangen seid. Ihr habt einen Schritt nach vorne gemacht. Darum ist Gott mit euch. Und es ist sehr interessant, von der Soziologie her und von der Psychologie her, wissen wir, dass Menschen, die in unser Leben hineintreten, die für uns von Bedeutung sind, dass sie einen enormen Einfluss auf uns haben können. Darum ist es wichtig, dass wir uns mit Menschen umgeben, die positiv sind, die weiter sind als wir. Wusstest du, dass du dich nur mit Menschen weiterentwickeln kannst, die weiter sind als du? Umgebe dich nicht nur mit Menschen, denen du dienst, sondern umgebe dich mit Menschen, die weiter sind, die einen Schritt weiter sind, zwei Schritte weiter sind. Hab immer Freunde, hab immer Menschen um dich herum, die weiter sind. Denn das sind die Persönlichkeiten, die dich verändern, die Einfluss nehmen auf dein Leben. Haggai mit den anderen Propheten und Priestern, die da waren, das waren solche Persönlichkeiten. Sie haben einen persönlichen und positiven Einfluss genommen. Sehr interessant ist, dass wir nicht nur dadurch wachsen und weiterkommen, dass da Menschen sind in unserem Kontext, in unserem Lebensbereich, die einen positiven sozialen oder psychologischen Einfluss haben, sondern in dem Moment, wo du dich auf diese Veränderung einlässt, wächst du. Und du alterst nicht so schnell. Neurologisch bewiesen. Liebe Senioren, ja, habt Veränderungswünsche in eurem Herzen. Neurologisch ist bewiesen, dass jedes Mal, wenn wir uns auf eine positive Veränderung einstellen, wie die Israeliten, die gesagt haben, okay, Haggai, du hast recht, wir haben ja einen Auftrag, den Tempel zu bauen, das haben wir unterlassen. Wir sind irgendwie in uns selbst zusammengefallen, haben uns nur noch um uns gekümmert. Haggai, du hast recht, wir sollten den Auftrag wieder nehmen, unsere Berufung nehmen und am Tempel bauen. Und sie fingen an, quasi schon mal das Fundament zu gießen und das zum Fundament zu legen. Und jedes Mal, wenn Menschen anfangen, sich positiv herausfordern zu lassen, dann verbinden sich neue Nervenbahnen miteinander. Die Neuronen, ja, die bei uns im Kopf sind. Also, dein Gehirn ist so programmiert und strukturiert, dass du, wenn du aufstehst, kannst du jeden Tag das Gleiche machen. Das fordert dich überhaupt nicht heraus. Wenn du aufstehst, jeden Tag das Gleiche machst, dich nicht mehr positiv herausfordern lässt, dann spreche ich dir zu, mindestens allen Menschen, die über 50 sind, du wirst alt. Dein Gehirn altert. In dem Moment, wo du anfängst, sagst, hey, ich will positive Veränderungen beim Leben zulassen, fängt dein Gehirn an, sich mit anderen Gehirnregionen zu verbinden. Also ganz grob, es gibt 6 Gehirnregionen und die sind in der Regel sehr eingespielt, entweder alleine oder so ein bisschen miteinander. Aber sobald du sagst, ich stelle mich neuen Herausforderungen, fängt das Gehirn an, sich anders nochmal zu verbinden. Es werden Regionen miteinander verbunden und Neuronen werden miteinander verbunden, die du vorher gar nicht hattest, diese Verbindung. Das bewirkt wiederum, dass dein Gehirn, dass du als Mensch nicht so schnell alterst. Ich bin der beste Beweis dafür. Ja? Wirklich. Weißt du, nehmt mal ganz ernst. Ja? Ich weiß, einige erinnern euch, ihr habt zu mir gesagt, als ich kam, ich bin der Namenshero. Ihr erinnert euch? Insider so ein bisschen. Der Namenshero, also der Namensheld. Warum? Weil ich mir so viele Namen merken konnte. Das war phänomenal. Ja? Ihr habt mich im Ältesten-Team, im PT-Team, habt mir immer geschaut, ey, wie kriegst du das hin, dir so viele Namen zu merken, Gesichter und Biografien zu merken? Wie bekommst du das hin? Weil ich mich auf eine positive Herausforderung eingelassen habe. Wenn ich euch jetzt erzähle, und wenn unsere Leute in Ostfriesland das hören, die denken, ja, hat so recht. Ich habe in Ostfriesland, bevor ich gekommen bin, ständig Namen verwechselt. Hannelore und Ingeborg, das war die peinlichste Geschichte, die ich in Ostfriesland hatte, kurz bevor ich gekommen bin. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich musste mich ständig entschuldigen. Oh, Ingeborg, sorry, du bist ja nicht Hannelore. Ey, und ich war mit der regelmäßig zusammen. Ne? Ich habe mich dann, ich weiß nicht, wie oft ich mich entschuldigt habe. Ja? Und dann habe ich so ein Entschuldigungsfeuer losgelassen. Und mir war das so peinlich. Ich habe mich so geschämt. Ja? Ich sage, hey, du wirst echt alt. Ey, das kann doch nicht sein. Die sind schon gefühlt, nicht 100 Jahre, aber einige Monate bei uns in der Gemeinde und du kriegst es nicht auf die Reihe, dass das Hannelore ist und dass das Ingeborg ist. Und das ging mir mit anderen Namen genauso. Echt schlimm, wirklich schlimm. Dann schreibe ich der Ingeborg eine WhatsApp, bla 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 bla, ich spreche die meistens rein, ja, diktiere eine WhatsApp, spreche sie rein, bla 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 bla. Ingeborg sollte die WhatsApp haben, ne? Ich sage, hey, lieben Gruß, Hannelore. Ich dachte, nein, das habe ich noch nie mal gesehen. Dann schreibt die mir zurück und sagt, hey, ich bin Ingeborg. Was will ich damit sagen? Ich war so eingespielt, irgendwie haben sich meine Gehirnhälften, meine Neuronen nicht mehr miteinander verbunden. Keine Ahnung. Das bin ich. Das bin ich. Jetzt komme ich hierher. Und meine Frau sagt, das gibt's doch nicht. Was ist mit dir passiert? Sie kennt mich ja auch von vorher. Und sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hey, sie fragt mich, wie heißt der? Ich sag ihr auf dem Schach so und so. Hey, wie heißt die? Ich sag ihr, die heißt so und so. Ey, das ist der Hammer. Ja, das ist, ich bin der Namenshero. Ich möchte euch damit Mut machen, ja? Mut machen, da wo du spürst, hey, du bist so eingefahren, ihr Senioren, da wo ihr spürt, ihr über 50-Jährigen, da gehöre ich auch zu, ja? Gestern hat mir jemand gesagt, hey, du bist doch 51, oder? Nee, ich werde 57, ne? Was soll ich jetzt sagen? Also lasst euch, hey, das war keine Absicht. Okay. Also lasst euch auf Veränderung ein. Es ist so gut, ja. Macht Dinge, die du sonst nicht tust. Hör auf Menschen in deinem Umfeld, die zu dir kommen und sag, hey, mach es anders. Da steckt etwas in dir, da sehe ich etwas in dir. Hey, mach es anders, resigniere nicht, habe Mut, nach vorne zu gehen, das Leben neu zu gestalten, es neu anzupacken. Denn das ist das, was wir brauchen. Ein Haggai hat es getan. Und Menschen haben sich darauf eingelassen und sie fingen an, den Tempel wieder aufzubauen. Und was geschah? Die wirtschaftliche Lage hat sich komplett verändert. Weil Gott gesagt hat, hey, ich bin für euch, das verspreche ich euch. Ich bin für euch, das verspreche ich euch. Ich lasse euch nicht in Stich, ich lasse euch nicht in Hängen. Und die Ernten haben sich wieder verändert. Selbst Paulus greift das auf im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 11. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es auch jetzt schon tut. Also der Paulus sagt, hey, es ist so wichtig, dass wir einander helfen, dass wir einander Mut machen, dass wir einander herausfordern. Und dieses Mut machen, was der Paulus jetzt sagt, das ist sehr interessant. Er sagt, macht einander Mut. Und er nimmt jetzt das Wort Parakletos, was er normalerweise nimmt, wenn er über den Heiligen Geist spricht. Der Paulus sagt an dieser Stelle, hey, macht einander Mut. Also nimmt jetzt für Mut machen das gleiche Wort, was er nutzt, um über den Heiligen Geist zu sprechen in seiner Wirkung an den Menschen. Ist das nicht interessant? Also wir sollen Menschen sein, die wie der Heilige Geist anderen Mut macht, die einen Unterschied machen in dem Leben des Einzelnen. Das ist unser Auftrag. Und dazu müssen wir natürlich bereit sein, uns auch mal unterbrechen zu lassen. Uns mal unterbrechen zu lassen, Dinge anders zu machen. Hey, wenn wir jung sind, wie die erste und zweite Reihe, ist es gar kein Problem. Ja, das macht Spaß, sich unterbrechen zu lassen, Neues einzunehmen. Aber wir merken doch, seien wir doch mal ganz ehrlich, je älter wir werden, desto schwerer fällt uns das. Die Konsequenz davon ist oftmals, dass wir auch schnell altern. Und so sagt es das Wort, hey, macht euch einander Mut, unterstützt euch, stärkt euch und macht euch Mut und geht voran. Habt den Mut, dich unterbrechen zu lassen. Habt den Mut, deine Überzeugungen auch fallen zu lassen. Das mussten die Israeliten. Die mussten sagen, okay, ja, wir haben immer an unseren Häusern gebaut, das war genau richtig. Sie mussten ihre Überzeugung fallen lassen und sagen, nein, das ist nicht richtig, wir wenden uns dem Tempel zu. Sei wieder bereit, Verantwortung zu übernehmen für die Bereiche, die, in denen du gedient hast oder noch dienst. Lege keine Verantwortung ab, solange du noch kannst. Und komm bitte nicht, ja, auch ihr Senioren, hey, ich bin jetzt in Rente gegangen und jetzt habe ich mir gedacht, ich lege euch das Ehrenamt, lege ich jetzt auch nieder. Ich habe sowas in Ostfriesland gehabt, ja, mit unserer Adoptivoma. Die kam doch zu mir, sagt, Clemens, ich werde bald 80, ich will das ein und andere nicht mehr machen. Ich sage, hey, Sigrun, das geht nicht, ja, du bist fit körperlich, wie geistig, du bist fit. Sag Gott danke dadurch, dass du weiterhin im Ehrenamt bist, ja. Hey, wir Senioren, wir brauchen euch. Wir über 50-Jährige brauchen euch, ja. Und wir Jüngeren, wir brauchen euch. Das ist so wichtig. Und dadurch bleibt der Mensch jung. Hey, dadurch darf er erleben, dass Gott sich ihm zur Seite stellt. Und darum möchte ich euch heute Mut machen. Ihr habt sicherlich die Karten gesehen, die fast überall liegen. Danke. Fast auf jedem Stuhl oder auf jedem zweiten Stuhl liegen Karten. Danke steht da drauf. In unterschiedlichen Sprachen, thank you. Es gibt Karten, wo es auf Portugiesisch, auf Spanisch, auf Französisch, auf Urani oder wie auch immer steht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt Karten, danke. Und ich möchte euch herausfordern, eine positive Herausforderung für euch, die eure Gehirnströme und Bahnen und Regionen jetzt verbinden wird. Wenn du dich drauf einlässt. Entweder jetzt hier gleich im Gottesdienst oder wenn du sagst, meine Neuronen brauchen wohl ein bisschen länger, willst du dich verbinden? Ich nehme das Danke mal mit nach Hause. Und wenn du keinen auf dem Stuhl findest, hast du keine Ausrede, weil hier sind bestimmt noch 30 Karten, ja? Also sitzt du wirklich keine bei mir auf dem Stuhl, ja? Okay, hier vorne gibt's noch einige, ne? Und dann möchte ich dich positiv herausfordern, wie der Haggai es getan hat. Und finde deinen Haggai und sag deinem Haggai mal Danke, der dich positiv herausfordert. In einer Art und Weise, dass du dich entwickelst oder entwickelt hast, dass du wächst und nach vorne gehst. Du nimmst die Karte und gehst zu einer Person und sagst Danke für deinen Zuspruch. Danke für deine Begleitung, danke für deinen Rat, danke für dein Gebet, danke für deine Inspiration. Danke, dass du an mich geglaubt hast, als keiner an mich geglaubt hast. Danke, dass du etwas in mir gesehen hast, was keiner sieht. Danke, dass du mich anders beurteilst als andere, das hilft mir. Und diese positive Aufgabe und Herausforderung möchte ich gleich, während das Team noch spielt, zu dir bringen und dich ermutigen, mal Danke zu sagen. Und nicht nur Danke zu sagen, so, ja, danke, hast mir mal einen Euro geliehen, ja, das war cool. Danke, du hast mir mal die Einkaufstasche ins Auto getragen. Nein, darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, Menschen mal Danke zu sagen, die einen positiven Einfluss auf dein Leben genommen haben, die dich nach vorne gebracht haben, die dich herausgefordert haben, die dafür gesorgt haben, dass du den nächsten Wachstumsschritt machst. Den wollen wir danken. Mach's dir nicht einfach, komm nicht zu mir. Ja? Mach dir Gedanken. Und wir nehmen uns gleich einen Moment Zeit. Und ihr könnt aufstehen, die Karte nehmen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, drüber nachzudenken. Fühl dich aber auch frei, wenn du sagst, hey, bevor ich hier irgendwas spiele oder mitmache, was ich nicht will, nimm die Karte einfach mit. Und sag deiner Mama mal Danke. Oder dein Papa. Oder dein Bruder. Oder deinen besten Freund, deine beste Freundin. Keine Ahnung, wen auch immer. Ne? Du musst ja jetzt nicht irgendwas machen, was du nicht willst. Hab die Freiheit. Aber lass dich positiv herausfordern. Mach mal Dinge, die du sonst nicht machst. Und vielleicht ist es dein Arbeitskollege. Eine Person, die dich schleift. Ich hatte mal ein Beratungsgespräch, gefiel mir überhaupt nicht. Da habe ich gesagt, hey, ich habe mit der und der Person so viele Schwierigkeiten. Die ärgert mich, die nervt mich, die fordert mich heraus, die ist immer gegen mich. Was sagt mein Gegenüber? Ach, du hast deine Meisterin gefunden. Ich sage, wie? Im Gegenteil, ja, einen Sklaventreiber habe ich vielleicht gefunden, aber keine Meisterin. Hey, die fordert dich heraus in einer guten Art und Weise. Du wächst dadurch und tatsächlich ist es so, wir wachsen auch durch die Menschen, die wir eigentlich nicht mögen. Ich erinnere mich an so viele Besprechungen und Sitzungen, die ich wesentlich besser vorbereitet hatte als viele andere Sitzungen. Warum? Weil ich wusste, da sitzt jemand, der alles versucht zu kritisieren, was ich mache. Und ich war so gut vorbereitet. Aber so gut war ich nie wie er. Aber das fordert, das macht etwas mit dir. Das ist nicht immer negativ. Ja? Gott sagt, denen, die mich lieben, werden auch diese Dinge zum Guten dienen. Auch die Personen, mit denen du richtig Schwierigkeiten hast, die machen etwas mit dir, die machen dich besser. Oder die lassen dich verbittern und verzagen. Aber es gibt immer Menschen, die in deinem Umfeld sind, die dich besser gemacht haben, die dich wachsen lassen haben, die für dich sind, die etwas hineingesprochen, die etwas gegeben haben in deinem Leben. Und so, wenn das Lobpreisteam gleich spielt, und es wird gleich spielen, instrumental, wie auch immer, lass uns einfach mal diese Zeit nehmen und sagen, hey, danke. Danke für das, was du für mich getan hast. Jesus, und ich möchte beten, dass du uns auch bei dieser positiven und guten Herausforderung hilfst. Dass du uns hilfst, den Menschen Danke zu sagen, die Gutes getan haben. Bewusst oder unbewusst. Vieles läuft so unbewusst ab. Aber wir wollen diese Menschen ehren und danken. Und wollen uns selbst zu solchen Menschen entwickeln. Wir wollen nicht nur Haggais an unserer Seite haben, sondern wir wollen auch Haggais selber sein. Wir wollen einen Unterschied machen. Trotz all unserer Biografie, unserer Herausforderungen, unserem Versagen, was so da ist, hilf uns sehr. Heilige Geist, und ich lade dich ein, dass du jetzt durch uns rein hier im Gottesdienst gehst, dass du uns berührst am Stream, da wo wir die Predigt, den Gottesdienst nochmal nachsehen, dass wir erfinderisch werden und uns positiv herausfordern lassen, uns verändern lassen, meinen Unterschied zu machen, Vater. Darum bete ich in dem Namen Jesus. Danke, Herr.